ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Letzte Nacht hat es Angriffe auf syrische Militäreinrichtungen gegeben, vermutlich durch Israel. Die Armee will sich aber nicht offiziell dazu äußern. Es gibt Tote und Verletzte, darunter auch Zivilisten. Außerdem, Bundeskanzler Scholz hatte sich ja am Wochenende im ZDF-Sommerinterview dafür ausgesprochen, dass es schon bald eine Ukraine-Friedenskonferenz geben sollte, an der auch Russland teilnimmt. Wie reagiert die russische Regierung darauf? Dazu gleich mehr. Und seit Russlands Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 wird dort Streumunition im großen Stil eingesetzt, von beiden Seiten. Die verheerende Waffe mit ihren dutzenden Minibomben verwundet und tötet wahllos. Warum wird sie immer noch eingesetzt? Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 9. September um 16.30 Uhr. Bei mutmaßlich israelischen Luftangriffen auf Armeestandorte in Syrien hat es Tote und Verletzte gegeben. Nina Amin berichtet aus Kairo.
Nach den Luftangriffen in Syrien steigt die Zahl der Opfer. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana spricht von mehr als einem Dutzend Toten und zahlreichen Verletzten. Im syrischen Fernsehen werden Bilder der Schwerverletzten gezeigt, die in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Die israelische Luftwaffe soll Waffendepots pro-iranischer Milizen angegriffen haben. Von israelischer Seite gibt es dazu keinen Kommentar. Allerdings greift Israels Armee immer wieder syrische Stellungen von Milizen an, die vom Iran unterstützt werden. Das vergangene Nacht angegriffene Gebiet westlich der syrischen Stadt Hama gilt als Stützpunkt für iranische Streitkräfte in Syrien. Dort soll sich ein Forschungszentrum befinden. Nach israelischen Angaben wird es zur Raketenherstellung genutzt. Seit Beginn des Gaza-Krieges zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hamas hat Israel seine Angriffe auf Syrien verstärkt. Das Ziel? Zu verhindern, dass der Iran seinen Einfluss in der Region mithilfe von syrischen Milizen ausbaut. Die Islamische Republik Iran ist gemeinsam mit Russland der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.
Nach Angaben von syrischen Staatsmedien soll sich die Zahl der Toten inzwischen auf 16 erhöht haben. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht sogar von 25 Toten. Israelische Militäreinsätze, Gewalt durch radikale Siedler gegen Palästinenser. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen hat sich die Situation im Westjordanland weiter verschlimmert. UN-Menschenrechtskommissar Türk spricht von einer katastrophalen Lage in dem Palästinensergebiet. Neben schwerwiegender Gewalt durch Siedler prangert er tödliche und zerstörerische israelische Militäreinsätze an, von denen einige ein in den vergangenen beiden Jahrzehnten nicht mehr erlebtes Ausmaß gehabt hätten. Türk sieht die Welt angesichts der derzeitigen Krisen und Konflikte an einem Scheideweg. Die Menschheit könne entweder den trügerischen Weg der neuen Normalität fortsetzen und in eine dystopische Zukunft schlafwandeln, oder wir können aufwachen und die Dinge zum Besseren wenden, für die Menschen und den Planeten, so der Menschenrechtskommissar wörtlich. Er warnt vor militärischer Eskalation, Unterdrückung, Desinformation, zunehmender Ungleichheit und ungebremstem Klimawandel. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Konflikte wie dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, Russlands Krieg in der Ukraine oder dem Bürgerkrieg im Sudan, betont Türk, dass Staaten eine eklatante Missachtung des Völkerrechts weder hinnehmen sollten noch dürften. Er kritisiert ein Überschreiten unzähliger roter Linien in vielen Ländern zurzeit. Und damit kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz hatte sich ja am Wochenende im ZDF-Sommerinterview dafür ausgesprochen, dass es schon bald eine Ukraine-Friedenskonferenz geben sollte, an der auch Russland teilnimmt. Darauf hat jetzt die russische Regierung reagiert. Aus Moskau, Frank Eichmann.
Moskaus offizielle Reaktion: Ahnungslosigkeit. Präsidentensprecher Peskow zur Ankündigung des Bundeskanzlers, es werde bald eine Friedenskonferenz auch mit russischer Teilnahme geben. Wir wissen nicht mehr darüber, als den Massenmedien zu entnehmen war, dass ein Plan angeblich vorbereitet werde, aber wir wissen nicht, von welchen Details die Rede ist. Am 14. Juni hatte Präsident Putin öffentlich seine Bedingungen für Friedensgespräche genannt. Die Ukraine hätte danach weitere Gebiete räumen, letztlich kapitulieren müssen. Forderungen, die die ukrainische Führung nicht annehmen konnte. An einer Friedenskonferenz in der Schweiz Tage nach Putins Ultimatum war Russland nicht geladen. Für eine geänderte Ausgangslage bei künftigen Verhandlungen sorgte Anfang August die ukrainische Besetzung russischen Territoriums im Gebiet Kursk. Auch wenn Präsident Putin in den vergangenen Tagen wiederholt erklärte, die russische Armee ihrerseits rücke im Osten der Ukraine im größeren Maßstab vor. Wie also können Verhandlungen laufen? Der Sprecher von Präsident Putin: Was die friedliche Beilegung des Konflikts angeht, erkennen wir dafür keine Konturen. Wir hören zwar unterschiedliche Erklärungen aus europäischen Ländern, aber nichts aus dem Land, das den ganzen Prozess und den gesamten sogenannten kollektiven Westen dirigiert. Gemeint die USA. Moskau wirft ihnen und den europäischen Staaten vor, Russland in die Knie zwingen zu wollen. Wann es unter diesen Bedingungen eine zweite Ukraine-Friedenskonferenz, diesmal mit russischer Teilnahme, geben könnte, ist heute völlig offen.
Seit Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 wird dort Streumunition im großen Stil eingesetzt, von beiden Seiten. Die verheerende Waffe mit ihren dutzenden Minibomben verwundet und tötet wahllos, meist Zivilisten, darunter auch viele Kinder. Das Oslo-Übereinkommen zum Verbot von Streumunition, dem 112 Staaten angehören, gerät immer stärker unter Druck. Zum Beispiel hat sich Litauen im Juli aus dem Abkommen zurückgezogen. Ein Bericht von Katrin Hondel.
Mindestens 219 Menschen sind im vergangenen Jahr durch Streumunition getötet oder verletzt worden. Laut offizieller Statistik. Die tatsächliche Zahl liege vermutlich wesentlich höher. Denn in Kriegsgebieten würden längst nicht alle Fälle registriert und gemeldet, hieß es bei der Vorstellung des neuen Jahresberichts in Genf. Der zeige erneut, so Mary Wareham von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die überwältigende Mehrheit der Opfer, 93%, sind Zivilisten, fast die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Tote und Verletzte gab es im vergangenen Jahr in Syrien, Myanmar und in der Ukraine. In der Ukraine gab es wieder die meisten Opfer. Seit dem Beginn des russischen Großangriffs im Februar 2022 seien in der Ukraine mehr als 1000 Menschen durch Streumunition getötet oder verletzt worden. Sowohl russische als auch ukrainische Militärs hätten die heimtückischen Sprengsätze eingesetzt, die aus Flugzeugen oder vom Boden abgeschossen und dabei wahllos großflächig verteilt werden und explodieren. Eva-Maria Fischer von der Hilfsorganisation Handicap International.
Diese Waffen widersprechen als Waffe dem Völkerrecht. Das heißt, sie können nicht so eingesetzt werden, dass militärische und zivile Ziele unterschieden werden. Sie treffen in den letzten Jahren immer zumindest 90% Zivilbevölkerung. Außerdem hinterlassen sie viele Blindgänger. Die Länder, in denen Streubomben eingesetzt werden, sind über Jahrzehnte verseucht. Und das wiederum ist besonders auch ein Problem für Kinder, weil diese Blindgänger von Streumunition sind klein, sensibel und können jederzeit auch von einem Kind ausgelöst werden.
112 Staaten haben sich bislang dem internationalen Abkommen zum Verbot von Streumunition, der sogenannten Oslo-Konvention, angeschlossen. Russland und die Ukraine sind nicht dabei, die USA auch nicht. Deutschland dagegen hat das Abkommen ratifiziert. Umso mehr kritisieren die Nichtregierungsorganisationen, dass die USA im vergangenen Jahr Streumunition durch Deutschland in die Ukraine geliefert haben.
Wenn die deutsche Regierung einem solchen Transport zustimmen würde, wäre es definitiv ein Verstoß gegen die Konvention. Nur ist es so, dass die deutsche Regierung sagt, es ist nicht unsere Entscheidung und am besten nichts davon wissen will. Wir aber sehen auch diese Passivität, einfach nicht hinzuschauen und nicht zu reagieren. Auch das als ein Verstoß gegen den Geist der Konvention. Denn diese Konvention erwartet ja von Vertragsstaaten, dass sie ihre Partner davon abhält, gegen dieses Abkommen zu verstoßen. Und genau das passiert nicht von Deutschland gegenüber den USA.
Und noch etwas alarmiert die NGOs der internationalen Kampagne gegen Landminen und Streumunition. Litauen hat im Juli seinen Austritt aus der Konvention angekündigt.
Wir waren wirklich sehr entsetzt, als wir von dieser Entscheidung gehört haben. Und es ist eine folgenschwere Entscheidung, hier auszusteigen. Abgesehen davon ist es das erste Mal, dass ein Land aus einem UN-Abrüstungsvertrag austritt. Und das wiederum hat eine fatale Signalwirkung.
China hat gemeinsame Luft- und Marinemanöver mit Russland angekündigt. Die Übungen sollen noch im September im japanischen und im Ochotskischen Meer stattfinden. Das hat das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Das Manöver heißt Nördlich vereint 2024 und zielt den Angaben nach darauf ab, die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu verbessern und gemeinsam Sicherheitsbedrohungen besser zu bewältigen. Außerdem sollen chinesische Seestreitkräfte an einem russischen Manöver teilnehmen und zusammen mit russischen Kräften im Pazifik kreuzen. Japan hatte China Ende August vorgeworfen, binnen einer Woche zweimal seine Hoheitsrechte verletzt zu haben. Die Zunahme der Aktivitäten des chinesischen Militärs in der Nähe Japans und um Taiwan in den vergangenen Jahren betrachtet Tokio als alarmierend. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Diesen Podcast gibt es zweimal täglich, morgens und nachmittags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.